Hallo, mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast Meine YouTube-Story. Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Podcast Meine YouTube-Story. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich in Berlin bin, in einem Musikstudio mit Clemens und Philipp. Und zwar, was macht ihr denn so?
Wir machen Musik zusammen. Wir kennen uns aus der Oberstufe seit 2009. Und genau, wir haben eine Band zusammen, die heißt Milky Chance. Und die gibt's jetzt seit 8 Jahren. Wir haben 3 Alben rausgebracht. Wir gehen normalerweise sehr viel auf Tour weltweit. Und das, ja, das machen wir.
Philipp, was habt ihr denn mit YouTube zu tun?
YouTube, naja, also abgesehen davon, dass es für mich immer noch meine präferierteste Musikplattform ist, haben wir da auch damals angefangen, bevor wir quasi das Album richtig rausgebracht haben, haben wir da, ich glaube, 5 unserer ersten Demos hochgeladen. Und das war für uns quasi so das Sprungbrett, um genau so das erste Mal nach außen hin ein Zeichen zu geben, dass wir da sind mit Musik.
Lass uns doch mal in dieses Jahr 2012 zurückskippen. Ihr habt, glaube ich, gerade Abi gemacht.
Mhm.
Ihr habt in Clemens Kinderzimmer ein Album produziert. Und wie kommt man dann auf die Idee und sagt, lass uns das die ersten 4 Songs mal ohne ein Musikvideo einfach im Audio auf YouTube stellen? Wie kam das? Also
naja, das war halt, wie gesagt, damals wirklich so, also YouTube war damals halt das so ziemlich einzige Streaming-Portal auch. Oder es, damals hat man es noch nicht Streaming genannt. Es war einfach irgendwie das Tor zur Musikwelt. Da hat man, keine Ahnung, haben wir viel drauf abgehangen, haben halt viel Musik gesucht, Musik gehört. Und dementsprechend war das dann auch, als wir die Musik hatten, so der erste logische Gedanke, irgendwie quasi Musik zu releasen, ohne sie wirklich zu releasen, aber halt um ja, den Leuten den Zugang zu ermöglichen und auch mal so eine Rückmeldung zu bekommen und dass es einfach draußen in der Welt ist.
Und wer von euch beiden hat dann einen Account angelegt oder hat gesagt, komm, das machen wir jetzt mal? Oder wie war das?
Das ist Clemens Account.
Den habe ich angelegt damals, genau. Und dann die Dinger da hochgeladen mit diesem komischen grün-roten Bild, was ein Freund von uns gemalt hatte damals.
Was ja auch das Album-Artwork geworden
was
ist.
Was auch das Album-Cover geworden ist dann. Das war aber damals überhaupt nicht geplant. Das war einfach so, ja, irgendwie wäre so ein cooles Bild cool. Und der Moritz, so heißt der, hat damals gemalt, relativ viel. Und dann einfach mit dem Handy abfotografiert und dann als Standbild, als Cover quasi die Dinger hochgeladen. Und dann noch über Facebook noch gepostet. Genau. Und dann halt so verlinkt auf YouTube. Aber genau, wie Philipp meinte, so halt um es zu sharen, einfach. Also um es den Leuten zu zeigen. Weil so Soundcloud haben wir nie so viel
Soundcloud
abgehangen.
Hatten wir nie. MySpace war schon wieder tot damals. Gefühlt.
Ja,
ja oder keine Ahnung, war auch jetzt nie so der Biggie.
Ja.
Und ja, dann war es das auch schon wieder mit Plattformen damals irgendwie.
Und sharen, um groß zu werden oder um in der Musikindustrie Aufmerksamkeit zu erlangen? Also warum sharen? Oder nur unter Freunden sharen?
Nö, das ist halt so, war der erste digitale Weg. Ich sag mal jetzt abgesehen von Live-Spielen, genau, der erste digitale Weg, um irgendwie seine Musik zu teilen.
Mhm.
Abgesehen jetzt genau von Soundcloud. Und ich meine, genau, wir haben damals auch viel Live-Musik gespielt, wir haben viel Straßenmusik gemacht und da will man ja auch quasi präsentieren. Und das war der Weg, das digital zu tun.
3,878 Millionen Views hat dieses ohne Video, sondern reines Lied hochgeladenes Song Flash Junk Mind. Wann habt ihr denn gesehen, boah, das geht da jetzt hier ab? Wann waren da so die ersten Aha-Momente?
Ich glaube sogar, um ehrlich zu sein, relativ spät, weil ich finde, oder so in meiner Erinnerung konnte man das damals noch gar nicht so in Verhältnisse packen. Oder also ich weiß nur noch, dass so Aha-Momente hatten wir, glaube ich, eher so bei den ersten Konzerten, die wir gespielt haben, weil das für uns irgendwie greifbarer war. Wenn halt der Laden ausverkauft war und die Stimmung total krass und Leute, die Songs mitgesungen haben, so da war so der Aha-Moment, wo man so das Gefühl hatte, oh krass, Leute feiern die Musik und können die Lieder und
aber das war ja relativ früh.
Das war total früh.
November 2012.
Zu dem Zeitpunkt ja auch schon, sage ich mal, als unser damaliger Manager eben auch schon dann, um weitere Sachen zu buchen, ab dem Zeitpunkt schon auch quasi die Stats genommen hat von YouTube und so gesagt hat, ja, hier sind, und ich weiß ja jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viel 1000 Klicks das waren, aber es wurde quasi schon benutzt, um zu sagen, hier, guck mal, da ist Tracking drauf. Mhm. Aber das meine ich so, in meinem Gefühl hatte ich damals jetzt noch nicht so, die Zahlen haben mir keinen Aha-Moment gegeben, will ich damit sagen.
Dann kam ja euer erstes Musikvideo, ne? Ein Jahr später, April, 5. April, habt ihr hochgeladen Stolen Dance. Und das ist ja, wisst ihr vielleicht auch, bis heute ganz, ganz weit vorne bei den meistgeguckten Musikvideos mit deutschen Künstlern. Wisst ihr das?
Jetzt ja.
Jetzt schon, ja. Nee, den, so,
nee aber so, dass es oben mit dabei ist, glaube ich schon, weil es, also genau, wenn man sich die Klicks anschaut. Ich weiß nicht, wie viele Klicks es jetzt mittlerweile hat.
Lass mich mal nachlesen. 702 Millionen.
Das ist schon viel.
Ja, das ist krass.
Das ist ein Aha-Moment.
Vor allem, das ist richtig viel. Vor allem, weil es ja auch so mega Low-Budget-Videos. Also gab es ja auch ein paar witzige Parodien und so von. Das haben wir lustigerweise mit der Schwester von dem Moritz, der das Bild gemalt hat, was dann das Cover geworden ist. Die war in der Kunstuni. Die wollte irgendwie
Abschlussarbeit oder so.
Ja,
oder einfach irgendeine Arbeit.
Genau. Und wollte irgendwie ein Video machen.
Und wisst ihr die Note, oder?
Die war immer Überflieger. Überfliegerin. War bestimmt gut.
Spätestens jetzt kann sie sagen, naja, Leute. Das hat richtig gut funktioniert, wa?
Ja, Wahnsinn. Ihr seid, glaube ich, beide 28 jetzt, oder?
Mhm.
Schon ein paar Alben auf dem Buckel. Ja, also ich weiß gar nicht, wie man es sagt, aber man muss doch damit schon sehr zufrieden sein. Ihr seid auch schon sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und auch der Anfang, dass ihr das so selbstständig, euer Album selber produzieren konntet, oder? Könnt ihr da noch mal ein bisschen erzählen über die Anfangszeit?
Ja, ich glaube, zufrieden ist noch so ein Wort, das würde ich eher so noch in vielleicht so späterem Zeitpunkt im Leben benutzen. Oder das klingt so ein bisschen so satt. Ich würde eher sagen, wir sind sehr dankbar, glaube ich. Also einfach, weil wir, glaube ich, jetzt so nach 8 Jahren und ein paar Alben und generell, man ist ja jetzt genau schon ein bisschen weiter im Leben, so merkt, was das wirklich für krasses Privileg und Glück ist, dass wir das als Job in Anführungszeichen machen können, weil es sich wirklich zu größten Teilen nicht nach einem Job anfühlt. Aber ja, ich meine, damals, genau, das hat man halt damals, alles noch nicht so, ist alles so ein bisschen retro. Wie sagt man, Retrospektive? Retroperspektivisch. Rafft man das erst. Also damals war das halt, wie gesagt, alles so ein einfach machen, ne? Und da so zufrieden, weil du jetzt meintest, so was man schon alles geschafft hat. Wir haben auch auf jeden Fall vieles vermasselt. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Vieles vielleicht, aber also da. Also man ist auch öfter mal auf die Schnauze gefallen, so ist nicht.
Da wäret ihr die ersten Menschen, die das dann perfekt hinkriegen würden. Also ich glaube, Fehler macht doch jeder, oder?
Ja, voll.
Ja. Aber nochmal ganz kurz Musik und YouTube. Also ihr habt gerade über den Zugang und das Erreichen von Menschen oder von Konsumenten auch so ein bisschen erzählt. Wie wichtig ist in eurem Falle jetzt so eine Plattform wie YouTube gewesen oder auch nach wie vor? Und auch allgemein für Künstler oder für Menschen, die andere Menschen erreichen wollen?
Also ich, wie Philipp, glaube ich, vorhin meinte, immer noch und damals auch krass wichtig. Also ich weiß, also ich habe richtig viel, also auch so mit 12 habe ich angefangen, Gitarre zu lernen und dann, ne, dann man hat seinen Lehrer und man lernt den Song, bla, aber ich habe so, also die ganzen Live-Konzerte, so alte Live-Konzert-Mitschnitte, also auch so durchgeklickt, stundenlang und dann findest du da irgendwelche so, keine Ahnung, irgendeinen alten, raren, völlig schlechte Qualität, so ein Mitschnitt von irgendeinem, weiß ich nicht, Bob Marley-Konzert.
Voll.
Blabla 70 irgendwo, tralala, so. Aber so, und dann, da gibt's auch so, es ist so, das ist auch immer so geil, sich da so durchzuklicken und dann gefühlt dann so, so versteckte Perlen da zu entdecken. Aber halt voll viel, also einfach Konzert, Live-Mitschnitte, so viel geschaut. Ja. Also von allen möglichen Künstlern, die wir halt gefeiert haben. Also ob es jetzt Red Hot Chili Peppers, keine Ahnung, also alles so.
Was sind so die größten Inspirationen gewesen für jeden von euch so?
Ach, zur damaligen Zeit, das war da halt, ja, war viel Bob Marley, war viel Peppers, John Frusciante, Tallest Man on Earth.
Jimi Hendrix habe ich auch viel live mit Schnitten angeschaut. Ah, alles Mögliche.
Ja, Edward Sharp, so ja. Sachen. Aber wirklich alles, es ist einfach, ja, es ist eine Musikbibliothek, die halt so einen unglaublich großen Fundus hat und dementsprechend halt aus dem Kinderzimmer in dem Fall einen Zugang zu so viel Inspiration, dass ich auch glaube, es war mega wichtig. Also
voll.
Das ist schon eine, und wie gesagt, auch heute noch. Also ich bin immer noch, habe ich eben gerade auch mit einem Kollegen hier drüben geredet, also vielleicht nicht mehr unterwegs, da benutze ich schon Spotify, aber zu Hause würde ich als erstes immer YouTube öffnen, wenn ich Musik höre, suche.
Mhm. Schön. Wenn man jetzt die Pandemiezeit mal so Revue passieren lässt, eine schwierige Zeit für uns alle, hat euch das auch was gebracht, dort in Connection mit den Fans zu gehen? Ihr habt ja auch ein Charity-Konzert gemacht für eure Foundation, wenn ich mich recht entsinne, auf YouTube Live. Und könnt ihr da auch noch drüber sprechen?
Voll. Also ich meine, das war ja dann irgendwann so ein bisschen, hat sich ja, war dann wirklich fast so eine Trendbewegung, so das Livestream-Konzert. Ging ja irgendwann letztes Jahr los und dann gab es die ja wirklich zu Genüge, sehr viel. Aber wir wollten natürlich auch irgendwie eins machen. Und wie du meintest gerade, es war dann auch eigentlich der einzige Weg, um mit seinen Fans halt so in Kontakt zu treten, in Kontakt zu sein, direkt auch, ne? Man hat ja auch diesen Live-Chat und so, auch direkt irgendwie, so gut es geht, auf die Fans oder auf Fragen oder auf Kommentare einzugehen oder so ein bisschen so eine Verbindung über die Distanz zu schaffen. Das war auf jeden Fall witzig auch. Das war
oder
schon
die
lustig.
Home-Sessions. Ganz am Anfang haben wir noch die Home-Sessions gemacht, wo wir quasi, weil wir ja auch dann genau jeder zu Hause war und Sachen hin und her geschickt und halt dann Videos zusammengeschnitten und die Recordings zusammen und dann halt ein Video rausgebracht von Songs. Und es hat auch mega Bock gemacht und war auf jeden Fall auch, ja.
Oder hatten wir auch hier auch besonderer Fan-Moment, ich glaube, wir haben 4 Songs gemacht, diese Stay-Home-Dinger. Das war so Anfang Sommer letzten Jahres. Und da haben wir eins vom dritten Album, das Eden's House heißt. Das ist eigentlich ein Feature mit Ladysmith, Black Mambazo, diesem südafrikanischen Chor. Und da haben wir dann noch den Fan-Chor akquiriert. Ja. Also wir haben einen Post rausgehauen bei Insta, dass halt die Leute Videos reinschicken sollen. Und halt, sie die Version kennen und dann muss man sich anschauen, gibt's bei YouTube. Und dann wird der Screen, kommen immer mehr Videos drauf und irgendwann hast du halt irgendwie, sind wir so in der Mitte und dann 30, 40 Fans, die halt mitsingen, mit Audio und so. Und wir haben das alles, beziehungsweise Philipp hat das alles zusammengeschnippelt und reingemixt. Und dann hatten wir einen Fanchor. Das war mega.
Ja.
Das war richtig geil.
Ja, schön. Freut mich sehr, dass ihr die Plattform so annehmt. Was ist denn mit YouTube Shorts? Habt ihr das schon auch entdeckt, habe ich gesehen? Nutzt ihr das viel? Findet ihr das? Wie findet ihr das?
Ja, wir haben es jetzt angefangen. Das, ja, ich meine, ist natürlich so auch ein bisschen in dem Trend, der wie jetzt so Plattformen auch genutzt werden, im kürzeren, sage ich mal.
Shortform.
Shortform halt, genau. Mhm. Also wie halt Reels oder so. Ja, ist auch cool. Ist jetzt.
Ja. Aber ich finde, ist nicht das, was halt für uns vor allem YouTube ausmacht. So.
Ist halt eine andere Form der Kreativität, aber ich denke, da ihr ja auch anders angefangen habt, und zwar ja die Musik im Kern, denke ich, aber ich wollte nur mal hören, ob ihr damit schon ein bisschen rumgespielt habt und.
Ja, also ausgecheckt. Aber jetzt ausgecheckt im Sinne von angefangen, aber jetzt noch nicht. Nicht ausgecheckt im Sinne von. Wir haben voll den. Wir haben es voll raus.
Gehen wir nochmal kurz auf die musikalische Ebene, Stolen Dance. Wir haben eben darüber gesprochen. Was bedeutet das nach all den Jahren jetzt für euch, da noch dieser Song oder dieses Video auch. Also,
naja, ist bisher und wird es wahrscheinlich auch sein, außer mal gucken, der größte, bekannteste Song, den wir haben, der auf jeden Fall Türöffner war, der uns halt das alles irgendwie ermöglicht hat und uns viel Aufmerksamkeit erbracht hat. ja, ich glaube, genau dafür sind wir dankbar. Das ist, ich meine, das kommt ja auch eigentlich sehr, sehr selten vor. Und ich glaube, ja, also oft kommen ja dann so Fragen wie so dieses so, ja, nervt euch das, dass so der eine Song so krass raussticht. Aber also andersrum gesehen, so ohne den Song wäre es halt vielleicht auch einfach nicht so groß geworden. Ohne den Song hätten die ganzen anderen Songs beziehungsweise Alben vielleicht auch, ne, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Miteinander, von daher.
Ihr seid bei Coachella eingeladen worden 2015. Was war denn das für ein Moment oder Gefühl? Oder das ist ja, hat ja auch was mit Stolen Lands wahrscheinlich zu tun, ne?
Ja, auch, klar, voll. Also das war ja so 14, 15 war ja so der Hype-Peak, würde ich sagen.
Hm?
So von der Welle. Ja, das war auch krass. Es waren zwei Wochenenden. Eins war richtig geil und eins war scheiße, weil ich krank war. Und ich meine Stimme war weg. Wir haben drei Lieder gespielt und dann mussten wir wieder von der Bühne. Das war furchtbar. Aber ja, klar, ja, generell auch der Moment, das erste Mal nach Amerika und so, ne? In den Late-Night, wir haben ja eigentlich fast in allen Late-Night-Shows auch gespielt, die es gibt. Also so die vier großen. Crazy auf jeden Fall. Mega, mega krass.
Stichwort Amerika, ihr habt ja einen sehr großen Anteil an Fans, das sieht man auf YouTube auch, in Amerika oder international. Ich denke, da ist auch YouTube halt eben natürlich eine Hilfe, ne? Dass man die Fans weltweit, weltumspannend erreichen kann.
Voll.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, man kann sogar, wenn man sich die Mühe macht oder in den Kommentaren mal ganz an den Anfang geht, jetzt von Stolen Dance zum Beispiel, hat man, glaube ich, relativ früh sogar Kommentare von Brasil und Amerika und sonst so, also aus allen Winkeln der Erde. So. Also klar, es ist halt von Anfang an war es ja weltweit verfügbar quasi. So erstmal so technisch überhaupt, ne?
Habt ihr denn mehr internationale oder mehr deutsche Fans? Habt ihr das mal beobachtet? Oder ist einem das wurscht?
Naja, also prozentual gesehen natürlich mehr international, weil also die Welt ist ja einfach größer als Deutschland.
Nee. Stimmt gar nicht. Kassel ist viel größer.
Genau.
Ja, nee, genau.
Eigentlich eine ziemlich doofe Frage, Entschuldigung.
Ich glaube, klar, Deutschland, also Deutschland ist sehr wichtig.
Deutschland und Amerika sind natürlich so, genau, sind so unsere Hauptmärkte, auch wenn das ein Kackwort ist. Prozentual, wie Clemens schon meint, ist natürlich relativ logisch, dass der Rest der Welt mehr Menschen sind als hier in Deutschland.
Ihr seid ja schon nochmal in Kassel, in der Heimat.
Stimmt.
Seid immer noch heimatverbunden. Seht ihr alte Freunde, Schulkollegen, Kolleginnen? Wie ist der Umgang da? Habt ihr da noch easy? Seid ihr noch easy, die Jungs von früher? Oder?
Ja, safe. Ja. Also, ich fahre heute wieder hin.
Voll.
nee, das ist alles super cool. Also ich meine, wir sind ja alle jetzt, sage ich mal, 10 Jahre aus der Schule raus und irgendwie sind alle so ihre Wege gegangen. Das ist auch total geil. Und der eine macht ein Restaurant auf, der andere wird Lehrer, der andere macht das. Also es sind so ganz verschiedene Lebenswege und wir sehen uns aber immer und freuen uns und ist immer noch mega vertraut und ist auch mega schön. Bleibt die Heimat, bleibt der gute Freundeskreis.
Jetzt geht er ja wieder auf die Festivals und ihr habt die Tour in Amerika, glaube ich, im September, November geht los. Wie haltet ihr da so die Verbindung? Wie kriegt ihr das hin? Tourlife und Heimat, Family, Friends?
Ja, zum Glück gibt es FaceTime, ne? Das ist so der Segen vom Fluch. Nee, also das ist auf jeden Fall, da ist man sehr dankbar für die Technik. weil also das, also einen Monat ohne Familie und Freunde gesehen zu haben, zumindest wenigstens mal auf einem Bildschirm, ist schon krass. Auch wenn es eigentlich total verrückt ist, wenn ich dann selber so zurückdenke, keine Ahnung, mein Vater war beruflich früher auch mal unterwegs, so 2 Wochen oder so. Und er hat dann halt einmal angerufen und irgendwie, dann hat man halt telefoniert, ne? Schon eigentlich krass. Also ja, auf jeden Fall gut, dass es da die Technik gibt. Das macht es auf jeden Fall ein bisschen leichter.
Mhm. In Colorado habt ihr jetzt ja schon veröffentlicht. So wie ich verstanden habe, ist das Teil des neuen Albums des nächsten Jahres. Ist es spruchreif?
Ja.
Oder?
Ja, doch, schon irgendwie. Also wir haben sehr wirklich...
Mach echt, uns ruhig Druck!
Nee, wir haben sehr viel...
Wir brauchen das.
Komm, bisschen Feuer in deinen Hintern. Wir waren viel im Studio und da sind viele Songs, an denen wir arbeiten und so quantitativ reicht das auf jeden Fall für ein Album. Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen da ranklotzen, dass wir das irgendwie auch dahin kriegen, wo wir es gerne haben wollen. Aber es ist schon der Plan, ja.
Hat sich denn die Art, Musik zu releasen, verändert zu euren Anfangsjahren? Oder könnt ihr das noch ein bisschen vergleichen?
Boah, müssen wir jetzt auch fragen, aus welchem Kontext, dass man sieht. Naja, also die erste Platte, wie wir das ja gesagt haben, der erste Release, wenn man es als Release betiteln will, war ja quasi, dass wir einfach nur Demos auf YouTube hochgeladen haben. Und dann haben wir ein halbes oder ein Dreivierteljahr später das dann wirklich über einen Vertrieb quasi wirklich released. In dem Sinne hat sich natürlich verändert, dass wir jetzt nicht mehr, wenn wir einen Song fertig haben, den einfach nur bei YouTube hochladen. Was aber ja mehr dem geschuldet ist, dass jetzt... Davor gab es uns ja quasi nicht. Also es war ja quasi der erste Step, wir haben Musik und wir sind eine Band. Wie sich das jetzt so in der Industrie verändert hat, ist immer so, keine Ahnung. Klar, es gibt manchmal, sagt man so, es werden nicht mehr so wirklich Alben gemacht und nur noch Singles, aber irgendwie fühle ich das gar nicht so. Oder ich finde immer, oder gefühlt werden immer noch viele Alben released. Und klar gibt's auch so dieses, alles wird irgendwie schneller und Leute swipen und streamen nur noch und irgendwie Songs sind nur noch 2 Minuten lang. Aber, also keine Ahnung, würde ich gar nicht so verbittert sehen. Oder also, dass die Welt sich immer schneller dreht, ist ja irgendwie kein Geheimnis. Aber also will sagen, so richtig fühlen tue ich noch nicht die Veränderung, auch wenn viel drüber gesprochen wird.
Mhm. Mein Eindruck ist, dass euch Musikvideos doch schon sehr wichtig sind zu einem Song, wie jetzt Colorado auch zum Beispiel wieder. Ist das richtig gedeutet? Also
ja, voll. Also genau, da ist ja auch viel passiert, ne? So viel in Richtung, dass man das versucht, ein bisschen professioneller mit mehr Anspruch und so zu machen, ne? Also auch künstlerisch, wenn man jetzt über Videos redet. Auf jeden Fall. Also da steckt viel mehr. Also hinter einem, wenn man jetzt vergleicht, der Release jetzt von unserer neuen Single von Colorado, da steckt natürlich viel mehr Vorlaufzeit, Arbeit, Artwork, Video, das ganze Kreative, was quasi nichts mit Musik zu tun hat, sondern eher visuell, da ist auf jeden Fall geht viel mehr Zeit und Energie mit rein.
Für euch auch, seid ihr
Manpower auch.
Für euch auch, seid ihr sehr akribisch dabei und sagt, da hinten, da links, da gefällt mir jetzt aber was nicht, oder?
Die Pflanze.
Ja, die Pflanze. Nein, wie seid ihr da aus in dem Approach?
Wir sind da auf jeden Fall auch viel mehr involviert. Wir führen jetzt nicht selber Regie bei unseren Videos. Vielleicht, irgendwann mal. Aber wir sind auf jeden Fall da tief mit drin.
Und ist ja auch, oder das ist auch auf jeden Fall was total geil ist, oder auch genau, dass wir inzwischen halt die Mittel und halt auch viel gelernt haben, ne? Also dieser Einblick ist ja auch so, ja, man lernt halt auch extrem viel, ne? Man macht sein erstes Video damals, wo man quasi gar nicht drin steckt und irgendwie noch gar nichts, man hat ja davor noch nie wirklich ein Video gemacht und dann genau, wird der Anspruch natürlich auch ein anderer, weil man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und Sachen auch gesehen hat und so. Und es ist auf jeden Fall auch mega spannend und macht voll Spaß.
Mit wem macht ihr oder wollt ihr denn nochmal eine Collab machen? Also was wäre nochmal eine Dream-Collab?
Ach, ich bin immer noch...
Einiges. Ja. Irgendwie was so in Richtung Hip-Hop fänden wir irgendwie cool oder so Rap, ne? Irgendwie so.
Mhm. Female Rap wäre nice, ja.
Ja, das wäre auch geil. Ich glaube, irgendwas so Latin-mäßiges wäre auch interessant. Mhm. Sowas Spanisches.
Mhm.
Ansonsten, ich glaube, wir würden mit vielen in eine Kiste gehen, wenn sie anklopfen. Nee, aber ich glaube, es gibt so viele KünstlerInnen da draußen, die wir mega krass und gut finden. Ist ja auch immer so ein bisschen so ein, ne, manchmal schreibt man irgendwie dem und dem, manchmal kommt was zurück, manchmal kommt nichts zurück, manchmal lernt man sich kennen, hat man das Glück, man lernt sich irgendwie auf Tour kennen, so war das ja auch mit Tash, Sultana und Jack Johnson zum Beispiel.
Ja.
Da fügt sich das dann irgendwie so, aber ansonsten glaube ich das.
Welche Collab hat am meisten Spaß gemacht?
Ach, die haben alle Spaß gemacht, auch alle auf ihre Art und Weise. Also zum Beispiel mit Tash war halt nice, da waren wir in Australien und zusammen im Studio. Das war total geil. Mit Jack war das eher so über Zoom und hin und her schicken, was aber auch total Spaß gemacht hat und total nice funktioniert hat. Ja, also haben alle total Spaß gemacht auf ihre Art und Weise.
Würdet ihr gerne mal mit einem Act zusammen auf Tour gehen? Gibt es da so ein Dream?
Da, ja, also ich meine, wir sind ja auch schon mit Leuten auf Tour gegangen oder mit anderen Artists, aber
so klar. Co, meinst du so? Oder ja. Voll. Also da gibt's auch so, mal schauen. Wir haben da so.
Mhm.
Na, wir denken auch drüber
nach. Wir denken noch.
Thema Kollaboration, gemeinsame Touren, aber ihr habt darüber gesprochen, man ist nie zufrieden oder will nicht zufrieden sein. So, wie schafft ihr es, so kreativ zu bleiben? Gibt es da ein Rezept von euch oder gibt es da eine Einstellung, wo ihr sagt, wir müssen uns zurückziehen, wir müssen dahin oder einfach ins Studio oder jeden Tag, keine Ahnung, was ist da so eure Philosophie?
Ach naja, ich glaube, Kreativität ist ja so ein bisschen der Katalysator für wie du die Welt wahrnimmst und wie du sie quasi reproduzierst oder quasi spiegelst. Und das funktioniert halt mal besser und mal schlechter vielleicht, beziehungsweise mal hast du vielleicht mehr Kapazitäten. Aber ich glaube, es ist generell, also Kreativität ist für mich, glaube ich, einfach so der Antrieb, oder es ist ein relativ natürlicher Antrieb, wie gesagt, einfach das zu spiegeln, was ich wahrnehme.
Mhm.
Und ich glaube, das haben wir beide und das ist bei uns halt dadurch, dass wir Musik lieben, halt ist Musik quasi unser Werkzeug, das zu tun. Also Kreativität kann ja in allen möglichen Formen stattfinden. Und genau, bei uns ist die Musik und ich glaube, das ist einfach auch sowas wie ein Habit. Also so ein ganz, ganz natürlicher Habit, der quasi auch nicht auf Knopfdruck funktioniert, sondern halt so da ist und wie gesagt, der so wie, es klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch und daher, aber so wie das Leben auch halt so in Wellen und Phasen, ne? Also du hast mal sehr kreative Phasen, du hast vielleicht auch mal nicht so kreative Phasen.
Das wäre jetzt mal meine Frage gewesen, also einige Sportler reden doch offen manchmal über mentale Blockaden oder Tiefs, das hört sich ja so an, als wenn das niemals versiegen könnte, euren Natural Habit, kreativ zu sein, oder gibt's da auch...
Ich hoffe, ich meine, also...
tiefe Momente.
Ja, oder wie du gerade meinst, genau, ich glaube, es ist so generell, genau, haben wir so ein, ist das so ein natürliches Ventil, was eigentlich so was da ist und da ist immer so ein, schon von Grund aus so ein Drang, dass man das irgendwie sowieso eigentlich machen muss, oder ist also so, jetzt für mich gesprochen, keine Ahnung, ich merke das schon, wenn man dann mal nicht irgendwie gerade so viel Zeit hat oder so Kapazität oder Stress oder irgendwas und dass irgendwie man da nicht dem Output hinterhergehen kann, dass das dann auch irgendwie sich scheiße anfühlt. Also so,
das wann ist das
ohne,
bei dir?
Ohne ist auch schlecht, aber ich wollte noch sagen, was wollte ich denn sagen eigentlich? Genau, aber das heißt aber nicht, dass es, glaube ich, keine Blockaden oder so geben kann, aber dass halt dieses natürliche, dieser Drive, der ist da, war klar, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bis zum Hals gerade irgendwo anders drin steckst und irgendwie völlig überfordert bist oder whatever, so, dann kriegst du auch mal irgendwie vielleicht nichts zu Papier oder nichts gebacken oder so und dann ist das so, aber ich glaube, das ist dann das.
Wann ist es bei dir?
Auch wieder vorbei.
Wann ist es bei dir, wenn es die produktivste oder kreativste Phase, Zeit, Moment, Ort ist? Gibt's da sowas?
Nee. Also ich meine, Studio ist natürlich immer gut, ne, wenn wir uns im Studio treffen, weil oder generell wahrscheinlich einen Ort dafür zu haben, weil da bist du erstmal vor allem raus aus dem, von zu Hause, aus dem Alltag, so. Dann bist du hier, und hier im Studio geht's nur darum. Da hier ist nur Raum für Musik, oder sollte nur Raum für Musik sein. Und Podcast manchmal. Aber das ist natürlich schon mal gut, ne? Wenn du so einen Space hast. Aber ansonsten, ich meine es auch oft, oder wenn man zurückdenkt, wo wir noch viel auf Tour waren, da ging auch immer viel so, ist immer viel passiert, glaube ich.
Aber es ist auch ein Unterschied, finde ich, zwischen Produzieren oder Produktivität und Kreativität. Und das ist auch, da haben wir zum Beispiel auch, da denke ich öfter mal dran, hatten wir mal ein Interview mit James Blake vor, keine Ahnung, das war auch 2013 oder so, haben wir den vor dem Konzert getroffen. Dann weiß ich auch noch, haben wir auch noch über quasi den Moment, wo du Ideen einfängst, geredet, und dass das quasi einmalig ist und auch dann wieder verpufft. Und so ist das, glaube ich, mit Kreativität. Die ist eigentlich immer da, aber du musst es halt schaffen, ihn einzufangen. Und genau wie Clemens dann meinte, wenn du gestresst bist oder nicht dem die Aufmerksamkeit und auch den Aufwand schickst, wo wir dann zur Produktivität kommen, wenn du die quasi nicht hast, dann verfliegt halt Kreativität wieder. Und das ist, glaube ich, genau, wenn man auf Tour ist oder generell, dass man halt, und wenn es nur, du bist irgendwo und es bist halt vielleicht total busy und es ist quasi in deinem Verstand und in deiner Ratio gerade so ein Aufwand quasi, ach scheiße, ich habe eigentlich gerade irgendwo in dir drin ist ein Impuls, ich spüre eine Idee, aber jetzt irgendwie das Mikro anzumachen oder da hinzugehen oder das zu machen, ah nee, lieber nicht. Und dann verpufft es, sondern dass man einfach in dem Moment oder nachts, weißt du liegst im Bett und du hast eine Melodie, denkst dir aber so, oh nee, jetzt aufstehen, Alter, nee. So, und das dann, ich glaube, da kommt es dann zur Produktivität. Und
wie sicherst du die dann, die Idee?
Das landet dann in den 300 Voice-Memos, die wir auf dem Handy haben.
Das ist auch wieder ein anderer Segen der Technik, ist auf jeden Fall die Voice-Memos der Handys. Also schon. Ich glaube, da haben wir beide gefühlt 50 Gigabyte Voice-Memos.
Wie hört sich sowas an?
Aber das ist auch, also ganz oft, genau, das ist, oder was Philipp gerade meinte, also dieser Moment von so, wenn man mal jetzt so diesen kreativen Kosmos quasi, der ist so da irgendwie. Und dann gibt's manchmal den Moment, wo dann Schnittstelle ist und da passiert dann irgendwas und da hat man dann irgendeine Idee oder so und dann geht's darum, die irgendwie einzufangen. Das ist auch manchmal, also bei mir auch manchmal so mega, so in Momenten, wo es so völlig random, keine Ahnung, auf dem Fahrrad, auf dem Tempelhofer Feld oder
gestern war es so
im
dann,
Supermarkt oder? In der Schlange oder so.
Schreit dann auch das Kind. Mal im Wohnzimmer bist, Alter. Und dann legst du halt kurz dein Handy hin, nimmst kurz die Idee, damit einfach die Idee da ist. Und dann kannst du es ja später wieder anhören und dann machst du da weiter. Und ich glaube, genau, es geht um dieses Momentum. Ich glaube, Momentum hat viel mit Kreativität zu tun.
Cool. Spannend. Ihr macht ja nicht nur gute Musik. Ihr seid ja auch Menschen, die Gutes tun. Ihr habt eine Stiftung, Milky Change, glaube ich. Könnt ihr das kurz umreißen, was ihr da macht?
Genau, es ist keine Stiftung, es ist quasi unser Projekt, das wir seit jetzt 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren, also seit Anfang 2020 oder schon seit 2 Jahren, war schon ein bisschen davor, haben wir jemanden ins Boot geholt, die Mariko, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach die wachsende Unzufriedenheit oder ein ungutes Gefühl hatten mit dem, Gefühl, die Welt zu betouren, während die Welt dabei großen Schaden nimmt. Und das ist so, war am Anfang erstmal ein langer Prozess für uns selber, überhaupt so ein bisschen gerade und klar zu kriegen, was bedeutet das, was ist denn, was machen wir denn, was sind die Zahlen, was, ne, so, weil ich meine, klar, so der Gedanke erstmal, das Gefühl war da, aber es war halt so, okay, wo fangen wir denn überhaupt an und was ist denn überhaupt faktisch, was machen wir denn? Und das war lange Zeit erstmal die Arbeit und dann haben wir halt angefangen, kleine Sachen anzugehen und zu verändern über Lösungen, über Projekte, über Sachen nachzudenken und haben da auch einiges probiert und gemacht, haben auch einige Sachen gemerkt, die nicht gehen und haben probiert, das auch immer von Anfang an transparent auch zu dokumentieren und auch nach außen hin quasi als sowas wie ein Pilot quasi oder als so, ne, Leute sollen auch einfach sehen, wie wir es probieren, aber vielleicht auch teilweise scheitern, also dass es auch, oder nicht scheitern, aber dass es auf jeden Fall auch auf Probleme trifft, so dass es quasi nicht ist, ja, wir sind jetzt die grüne Band, so, sondern wir sind eine Band, die probiert irgendwie Sachen nachhaltiger zu gestalten. Und ja, jetzt auch nach 2 Jahren ist auf jeden Fall, sind da einige Sachen zustande gekommen und hatten jetzt zum Beispiel auch gestern wieder ein Meeting mit Goldeimer zusammen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die ja. sind ja auch nah mit Viva Con Aqua. Mit Viva Con Aqua haben wir auch schon
sehr lange. Ich war ja bei euch auf Toilette, da zusammen. Ist ja Goldeimer.
Da ist auch Goldeimer, genau. Und nee, da kommen auch auf jeden Fall, hat man auch dadurch geile Begegnungen und lernt einfach auch viel mehr noch über Projekte, die stattfinden. Und es ist schön zu sehen, dass da auch so zwischen Musikwelt und ja der Welt von Leuten, die auch wirklich, was auch krass ist, was ich immer wieder merke, so Leute, die wirklich einfach sagen so, ey, unsere Welt geht einen Bach runter, so ich mach da jetzt wirklich was gegen, so, ne, also und nichts anderes, so, ne, das ist ja auch immer so, klar, so wir sind Musiker und wir machen Musik und wir wollen aber, dass wir das, was wir machen, so größtmöglichst nachhaltig machen, aber es gibt auch wirklich Leute, die und ist auf jeden Fall sehr, auch sehr inspirierend.
Was macht ihr damit mit Milky Change? Also könnt ihr da 3, 4 Sachen nennen, wo konkret jetzt die Tour more sustainable ist?
Ja, da gibt es so einige Baustellen, aber erste Baustelle auf Tour war ist einmal Merch. So, wir haben angefangen, die Merch halt nachhaltig zu produzieren. Dann erst gab es sowieso beim, das sind dann so Fragen, ne? So als wir angefangen haben, über Merch zu sprechen, war dann so, ja, wollen wir überhaupt Merch machen? Weil es gibt ja sowieso Klamotten im Überfluss so und wir wollen jetzt auch noch unser T-Shirt hier und unseren Hoodie printen und den irgendwie verscherbeln. So, eigentlich ist es auch too much. So, und dann irgendwann so, ja, okay, dann doch dahin, dann aber nur auf Tour. Irgendwie, dann war so der Gedanke, so kein Shop, okay. Und dann halt, so gut es geht, genau, nachhaltig im Europäischen produziert.
Teilweise hatten wir sogar kurz mal Secondhand-Merch probiert.
Genau.
Sind da aber halt auch, haben wir auch ein bisschen gemacht, aber sind halt auch sehr auf Probleme gestoßen, beziehungsweise dann sind da so Sachen, ne, dann denkst du dir, ja, okay, dann holst du dir irgendwo Altbestände von irgendeiner größeren Marke und lässt sie dann halt neu bedrucken. Aber dann machen die Altbestands-Companies Stress wegen, das sind unsere Shirts, die kannst du dann quasi nicht als Milky Chance verkaufen.
Ne, ja, also ist da rechtlich, rechtlich meine ich.
Genau, also du stößt da auch schnell einfach so, wo du dir denkst, eigentlich ist es doch simpel, aber
Bürokratie.
Aber da hatten wir dann zum Beispiel ein cooles, was auch sogar Pilotprojektmäßig war, da haben wir Sustain kennengelernt, die befassen sich viel mit genau nachhaltigen Merchandise und da hatten wir dann auf Tour so ein Siebdruckverfahren, wo dann die Fans ihre eigenen T-Shirts oder Hoodies mitbringen konnten und vor Ort bedrucken lassen konnten. Also wir haben dann quasi, das war dann so der Workaround. Das war ganz nice, auf jeden Fall. Und dann
ach, viele Sachen, genau. Trinkbecher für die Crew, Wasserflaschen für die Crew, Green Rider, dass die Leute, die, also ne, vor Ort in den Venues, dass wir lokal und halt nicht verschwenderisch da irgendwie für zu viel Leute essen gemacht werden, kein Plastik, dass der Strom von Venues grün bezogen soll.
Flugzeuge auch Offsets, wie nennt man das? Neutralstellen oder Flüge oder?
Ja, kannst du nur kompensieren.
Also. Genau, ja, kannst du nur kompensieren. Wir haben Bäume gepflanzt pro Ticket, was auf jeden Fall cool ist, wobei wir da auch jetzt so schon auf dem Stand sind wieder oder mit den Gedanken so, klar, Bäume pflanzen, aufforsten ist super, ist auch wichtig, aber ist halt auch eine Sache, die halt 30, 40 Jahre dauert, ne, bis so ein Baum, wenn er nicht sogar direkt wieder irgendwie abbrennt, weil irgendwo welche Waldbrände sind, bis der mal die CO2, bis er das CO2 bindet, weshalb wir da auch schon wieder genau mit einem anderen Projekt oder beziehungsweise gucken nach Alternativen, die halt wirklich akuter und schneller helfen. Aber genau, mit Flügen ist natürlich kompensieren angesagt, weil als weltweit tourende Band, wir können nicht mit dem Boot, weil sonst sind wir 360 Tage unterwegs.
Ja, also ich denke, wenn jeder dazu beitragen kann, was man kann und daran hart daran arbeitet, und das merke ich bei euch, dass ihr das tut, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. ihr seid jetzt auf Tour dann ab November in Amerika, ja? Mhm. Und kommt dann auch nochmal nach Europa?
Auf jeden Fall. Also nächstes Jahr. Dieses Jahr jetzt dann nicht mehr, dann ist ja Weihnachten auch. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Da steht dann hoffentlich, also...
Wenn es geht.
Ja, genau, es ist, aber ist ja alles, ne? Immer noch gerade so. Aber sollte es gehen, sind wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start.
Eine Sache noch zwischen oder zu euch beiden. Ich sehe hier zwei geniale Musiker vor mir sitzen, aber auch, wie ich glaube, sehr gute Freunde. Ihr seid jetzt ja 8 Jahre im Top-Music-Business. Hat sich eure Beziehung verfestigt als Freunde? Oder könnt ihr da auch drüber sprechen? Ich denke mal, ihr seid noch Freunde, oder?
Ja, sonst würden wir jetzt hier...
Mögt ihr mich noch?
Also wenn es hier vorbei ist, dann gehen wir ohne uns die Hand zu schütteln unsere Wege. Nee, klar, sonst würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Also das geht ja nicht. Nee, voll. Ich glaube, das ist schon, genau, das ist krass. So mega viel erlebt zusammen. Krass viele Erinnerungen, krass viele besondere Momente, die wir so zusammen teilen. Genau, dann auch natürlich viele Learnings oder Fehler auch, ne, die man, mit denen man so zusammen durchgegangen ist. Oder aber generell so dieses so, ich glaube, schon mega, mega nice und voll schön, so, dass wir so zusammen irgendwie da so reinwachsen konnten oder reingewachsen sind.
Es ist halt auch immer gut, jemanden zu haben, der einen ähnlichen Horizont hat, ne? Sowas verbindet ja auch und ist ja auch andersrum vielleicht häufig auch mal so ein, oder hat man vielleicht auch manchmal mit anderen Freunden, wenn sich so der Horizont sehr verschiebt, dass man dann manchmal nicht mehr so den Kontaktpunkt findet. Deswegen war das, glaube ich, für uns eher eine Hilfe oder auch, ja genau, was gefestigt hat, beziehungsweise eher in die Tiefe gegangen ist, dass wir da...
Ich kann mir das vorstellen, dass wenn man nach dem Abi auf einmal einen Welthit hat, dass da auch ein paar Challenges bei sind, dass man den anderen auch mal um Rate gefragt hat. Oder habt ihr dann gesagt, guckt ihr ein YouTube-Video an von dem und dem Coach? Nee, ihr habt euch doch...
Nee, aber da hatten wir auch, abgesehen von uns gegenseitig, vor Ort natürlich, aber auch halt unsere Freunde zu Hause und Familie, ne? Also das... war einfach generell, haben wir da, glaube ich, sehr viel profitiert von den Wurzeln, die wir halt hatten. Und aber eben auch genau, dass wir uns vor Ort hatten, was jetzt gar nicht so nach Rat, sondern schon alleine, dass du jemanden hast, wenn du irgendwie 50 oder vielleicht ist es auch hochgegriffen, es war so voll intuitiv, ich wollte 50.000 Kilometer von zu Hause entfernt, aber kommt hin. Oder 50.000 ist schon extrem viel, oder? Ich glaube, L.A. kommt hin. Naja, auf jeden Fall weit weg von zu Hause.
Dann Australien. Dann reden wir gerade über Australien jetzt.
Wenn du da jemanden hast, mit dem du reden kannst und vertraut reden kannst und gefühlt, der dich auch versteht und weiß, wovon du eigentlich redest und über was du redest.
Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und dass wir nochmal zurückgehen konnten in die Anfänge eurer Karriere.
Ja, ja, danke dir. War spannend. Lustig, ja.
Gab ein, zwei Aha-Momente.
Ich hoffe, dass ihr weiterhin so kreativ bleibt, Freunde bleibt, dass wir weiterhin auf YouTube ganz viel Freude an euch haben und ihr auch an der Plattform. Und vielen Dank für eure Zeit hier in eurem Studio in Berlin. Es war sehr schön.
Dankeschön.
Bleibt gesund. Alles Gute für euch und eure Familien. Auch ganz liebe Grüße vom gesamten YouTube-Team.
Dankeschön.
Wir sind alle große Fans zurück. Von euch.
Danke. Ja,
mega.
Ebenso.
Ja, wir sind auch Fans.
Mega. Wird super.
Hi, Raffi. Wie geht's?
Geht. Alles gut und bei dir?
Ja, auch gut, auch gut. Ich habe mir heute extra mal meine rote Mütze aufgesetzt. Du natürlich auch, sonst wäre ich schwer enttäuscht gewesen. Sag mal, hör mal, wie geht's denn gerade? Fang doch einfach mal an. Wo bist du gerade? Was machst du gerade?
Ich bin hier gerade im Studio von meinem DJ, dem bekannten Bunker. Nee, einmal habe ich hier so eine Session gemacht. Also wir haben hier so geübt für die Live-Auftritte und dann habe ich das mal so live aufgezeichnet und da meinten so ein paar in den Kommentaren, in welchem Bunker steht die hier. Aber hat der schön hier dekoriert und wir hatten jetzt eben noch ein Interview und jetzt halt den Podcast mit euch, ne? Also mit dir.
Ja, super. Wir freuen uns super. Du bist ja jetzt bestimmt auch ein bisschen länger zu Hause gewesen. Wie bist du denn die letzten Monate, wie hast du es so erlebt, ein Newcomer zu sein aus dem Homeoffice, von zu Hause?
Wow, also ich glaube, am schlimmsten war es eigentlich im ersten Lockdown, weil ich hatte ja gerade meine Single veröffentlicht und irgendwie so einen Monat später war dann alles zu Und das war echt der blanke Horror, weil ich gar nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Und da wurde meine Geduld echt auf die Probe gestellt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und auch als die zweite Single dann rauskam und so, es war halt echt wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Aber Gott sei Dank ist alles gut gelaufen. Und ja, also so viel zu Hause habe ich jetzt die letzten Monate nicht verbracht, weil ich ja jetzt viel unterwegs bin, ein paar Auftritte hatte jetzt und noch habe. Soweit noch alles gut läuft, ne, mit Corona. Und ja.
Ja, kannst du mir ein bisschen erzählen? Ich war noch nie ein Popstar, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in deinem Alter, ich glaube, du kommst aus einem etwas kleineren Ort, ne? Und wie kommt man da, wie wird man plötzlich Popstar?
Keine Ahnung. Nein. Also ich habe immer so Instagram-Videos gemacht, alle 2 Wochen und habe halt die einfach hochgeladen und ich hatte halt viel Support auch durch meine Freunde. Meine damalige beste Freundin hat damals allen Rap-Seiten immer meine ganzen Sachen zugeschickt und dann haben die mich hier und da mal entdeckt und halt immer gepostet und irgendwann habe ich auch mit TikTok angefangen und dann hat sich das da dann nochmal aufgebaut, dann auch auf YouTube. Also das ging alles schon langsam, aber irgendwie schon relativ sehr schnell, weil ich mir schnell so eine kleine Community aufbauen konnte auf Social Media. Und ja, so kam das halt irgendwie. Und dann haben mich meine Produzenten halt entdeckt und haben mich dann halt eingeladen ins Studio. Dann haben wir ein paar Sessions gemacht und dann ist halt auch meine erste Single dort entstanden. Und Messer, also beides am selben Tag. Und ja, und dann, keine Ahnung wie, die Leute haben es halt geteilt. Und ja, jetzt bin ich halt...
Ja, keine Ahnung wie, ist, glaube ich, gar nicht so eine große Frage, weil, also ich selber habe es natürlich auch gesehen, also du bist auf den sozialen Medien, hast du ja angefangen, einfach mal so ein bisschen in die Kamera zu singen, ne? Ja. Und ja, also das ist ja generell ein großer Trend, generell Kurzvideos und sowas, ne? Einfach sich mal der Welt vorzustellen, das ist ja was anderes als noch vor 20 Jahren, wo man halt irgendwo auftreten musste, heutzutage Internet, Kamera drauf. Und wie ist das dann plötzlich explodiert?
Also ich hatte mal so eine Seite gepostet, die hatte irgendwie so 400.000 Follower. Und dann habe ich irgendwie, ich hatte da zu dem Zeitpunkt irgendwie 7.000 Follower und dann ging es halt wirklich so, als sie mich gepostet haben, 8.000, 9.000, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. Und ist dann irgendwo bei 18.000, glaube ich, stehen geblieben. Und dadurch hatte ich halt die Reichweite dann. Und dann irgendwie 2 Wochen später kam meine erste Single. Und dann ist es halt dann komplett dann eskaliert irgendwie. Und ich war halt in der Deutsche Brandneu Playlist. Ich hatte da echt guten Support von Spotify. Danke. Und ja, und irgendwie kam das dann. Und auch auf YouTube ist es ja gut jedem vorgeschlagen worden, gefühlt so. ja, deswegen kam das dann so, ja.
Ja, und apropos YouTube, ne, du bist ja auch einer von, ich glaube, 24 Teilnehmern beim Foundry-Programm dieses Jahr. Kannst du uns erklären, ich meine, den Zuhörern, kannst du uns erklären, was dieses Programm überhaupt ist und was dabei passiert?
Also bei Foundry geht es halt darum, dass sie halt Newcomer unterstützen möchten und in dem Sinne bekomme ich halt so ein bisschen finanzielle Unterstützung auch von Foundry und auch Support international. Das heißt, ich war auch schon auf dem New York Times Square und in L.A. und ich glaube in Tokio auch. Also irgendwie überall werde ich jetzt irgendwie so gezeigt und so, hi, hier bin ich, Raffi, was geht? ja, so generell kriege ich halt ein bisschen Unterstützung, ein paar Tipps halt von YouTube, wie ich das und das angehen kann, wie ich meine Musikvideos ein bisschen besser machen kann, wie ich das und das. Also ich habe halt YouTube ein bisschen in my bag, so sage ich mal. Und ja, die unterstützen mich halt jetzt.
Ja, und ich habe gesehen, dass du auf dem Times Square da mit YouTube Music auf diesem großen Billboard warst und sowas. Was denkt man, ich weiß, du bist ja, hast noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Was denkt man dann, wenn man sich plötzlich, ich weiß, du glaubst, du bist ja nicht persönlich dort gewesen, ne? Das ging ja, glaube ich, nicht. Aber wenn man sich so sieht auf dem Times Square, das würde ich gerne mal wissen, was einem da durch den Kopf geht.
Ja, man denkt schon so, oh, heftig, einfach New York Times Square, was ist das? Wie mein Gesicht hängt jetzt dort so krass, einfach wirklich, das war so ein heftiges Gefühl irgendwie, dass man das gar nicht realisieren kann. Also am liebsten wäre ich in den Flieger eingestiegen, da hingeflogen und hätte mich doch vorgestellt und hätte es gerne gesehen, weil Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwie mein Gesicht irgendwo groß gesehen habe. Hier in Deutschland zum Beispiel noch gar nicht. Nee, direkt erstmal in New York gelandet.
Hauptsache Times Square, ja.
Ja, aber es ist wirklich ein schönes Gefühl und gibt auch einem irgendwie so das Gefühl, dass man wirklich so auf dem richtigen Weg ist einfach.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch eigentlich die Message des Foundry-Programms, ne? Dass es wirklich darum geht, independent Künstler, ist ja auch immer noch nicht leicht, als independent Künstler seine eigenen Inhalte zu machen. Wie hast du es denn so erlebt? Du hast ja deine Texte schon, ich habe gelesen, seit du 14 bist, machst du deine eigenen Texte. Und man merkt meiner Meinung nach sehr viel, dass du ein sehr gefühlsnaher Mensch bist, dass du deine Gefühle damit wirklich sehr ausdrücken möchtest. Ne? Jetzt möchte man ja auch nicht in der Musikwelt irgendwo untergehen oder sowas. Wie schaffst du es tatsächlich, dich selber noch in deine Musik da durchzubringen, obwohl ja, die große Welt und das Popgeschäft, der Music-Biz, wie schafft man es da authentisch zu sein?
Also ich schreibe halt meine Texte selber und meine Texte handeln halt auch wirklich von meinem Leben und auch wirklich das, was ich fühle. Und ich glaube, was viele Leute halt in meiner Musik schätzen, sind halt einfach auch, glaube ich, die Wörter, die ich benutze und die Message, die dahinter steckt. Weil jeder Song hat halt irgendwie auch eine Bedeutung und man merkt es auch. Und ja, ich glaube, das macht meine Musik, glaube ich, so ein bisschen so einzigartig auch, weil ja halt es nicht einfach irgendwas ist, was ich jetzt runtersinge und irgendwie an die Masse verkaufen möchte, sondern wirklich einfach, ich gehe ins Studio, lass meine Gefühle raus und veröffentliche es dann. Und das ist halt wirklich das, was ich mache. Und ja, keine Ahnung, es kommt halt an und ich bin auch echt froh darüber.
Ja, und deshalb bist du wahrscheinlich auch der einzige deutsche Beitrag bei dem Foundry-Programm. Das ist ein weltweites Programm. Ich würde aber ganz gerne wirklich noch über deinen Sound reden, weil also Deutschrap ist ja nicht neu, aber was bedeutet dir Deutschrap? Du bist ja wahrscheinlich schon ein bisschen damit groß geworden, ich zum Beispiel nicht. Ja. Wie, wo siehst du dich da? Wer sind so deine Vorbilder? Wer hat dich da beeinflusst?
Ich muss sagen, dass ich also jetzt auch nicht von klein auf irgendwie so voll der Deutschrap-Fan war oder so. Es wäre komplett gelogen, wenn ich das sagen würde. Ich habe halt eher so Ami-Rap gehört und so, auch vor allem, wo ich jünger war. Und dann halt irgendwie in Deutschrap bin ich halt reingekommen, so ein bisschen durch Casey und Summer Jam so. Das waren so die ersten Leute, die ich so wirklich gehört habe im Rap. Und auch so 187 und so, das waren so eher so die Leute, die mich da so reingebracht haben. Und so richtig inspiriert hat mich aber so Sixten damals. Und vor allem Juju halt auch, wo sie dann auch wo sie dann ihr erstes Album alleine rausgebracht hat und so. Das waren halt wirklich so Sachen, die mich einfach richtig gepusht haben auch. Und wo ich auch wirklich immer mitgerappt habe und so. Also ich weiß noch damals, also bei zum Beispiel, also Casey und so, das war ja vor Sixten halt die Zeit, da habe ich immer in meinem Kinderzimmer so mitgesungen und so, mitgerappt und so. Ich habe mich selber noch ausgelacht. Ich so, Alter, das kannst du niemals jemandem zeigen, wie du rappst und so. Und irgendwann habe ich mich dann doch getraut. Also ich habe dann auch irgendwann meine eigenen Texte angefangen zu schreiben und ja, aber erst mit 16 wirklich getraut, also schon gerappt mit so 12, 13, aber erst so wirklich in die Öffentlichkeit damit mit 16 dann gegangen.
Das ist interessant zu hören, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, wo du sagst, als Kind hattest du noch nicht so das Gefühl, oh, das kann ich doch jetzt nicht zeigen und man hat vielleicht ein bisschen, man ist eher schüchtern und du bist ja dadurch bekannt geworden, dass du genau dadurch nicht, dass du nicht schüchtern warst, dass du einfach mal versucht hast, ne? Also, wie ist es dazu gekommen? Also, du hast angefangen einfach durch das Internet, hast einfach gedacht, ich versuch's mal?
Ja, ich muss sagen, irgendwie wurde mir das alles auch so ein bisschen auf meinen Weg gelegt, sag ich mal. Also, ich habe ja schon immer gesungen und ich habe auch schon früher irgendwie Videos hochgeladen, auch auf YouTube sogar. Da gibt's auch irgendwo versteckt in irgendeiner Ecke. Gibt's ein Video von mir, wo ich so 11 war und gesungen habe, ist halt super cringe. Auf jeden Fall, also süß, aber weißt du, für mich ist so unangenehm.
Ja.
Und irgendwie halt in meiner Musik war ich halt immer schon sehr selbstbewusst. Aber ich hatte das so eine Zeit lang so ein bisschen verloren und hatte halt dann so einen Kollegen, der halt auch gerappt hat und so. Und irgendwie, wir haben halt immer so ein bisschen so hin und her geträumt, ey, wie wär's und bla bla bla. Und irgendwie kam ich dann halt wieder so dazu, das einfach so zu machen, weil ich wusste, okay, ich hatte halt meine Schule und sie lief halt absolut grottenschlecht, weil ich hatte halt doch damals sehr, sehr viele Probleme und ich konnte mich auch nicht mehr im Unterricht konzentrieren und so. Und ich hatte schon die 10. Klasse wiederholt. Und das war so, fuck, was ist jetzt? Also mein Lehrer wollte mich schon zwingen, eine Ausbildung zu machen. Und ich habe so, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht im Zustand, irgendwas gerade hinzukriegen. Das war wirklich echt schlimm damals. Und das war so irgendwie so die einzige Möglichkeit für mich, wo ich so dachte, okay, so, Raffi, das ist das Einzige, was du halbwegs gut, also nicht halbwegs, also das Einzige, was du gut kannst, so, und was du liebst, und du willst doch nur das, warum machst du das nicht, warum versuchst du es nicht? Und ich habe halt auch gemerkt, dass auch gerade, wo ich angefangen habe damit, diese Hype irgendwie war, dass so ein paar Female-Rapper halt gerade so ein bisschen hochkommen, aber es waren noch nicht so viele da. Also dachte ich mir so, warum nicht? Weißt du, was die anderen können? Das kann ich auch safe. Also ich krieg das bestimmt auch hin. Und deswegen habe ich es dann einfach gemacht. Und ja, und dann hat es auch funktioniert, Gott sei Dank.
Auf jeden Fall, toll. Ist schön zu hören. Solche Storys sind natürlich immer gut, ne? und dann hast du einfach nur versucht, über das Internet, hast du die Videos damals nur gemacht, um dich selber auszudrücken, oder hast du da auch schon so ein bisschen dran gedacht, ich hoffe, das hört jemand?
Also ich bin schon mit dem Ziel rangegangen, dass mich jemand findet. Also ich habe wirklich gedacht, also ich bin einfach dahin gegangen, und es war auch irgendwie, glaube ich, mein Bauchgefühl, das mir das gesagt hat irgendwie. Ja, mach das, du wirst gefunden. Das war einfach, vielleicht habe ich es auch so ein bisschen unterbewusst manifestiert, irgendwie, ohne dass ich so gecheckt habe. Aber ich dachte mir so, wenn ich das jetzt mache, safe findet mich jemand. Und das ist halt auch wirklich dann passiert. Ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr habe ich das gemacht, und dann haben mich meine Produzenten gefunden.
Super. Und ich sehe dir, ich habe auch gesehen im Internet, dass du es auch eigentlich immer noch machst. Du bist immer noch sehr gut in Kontakt mit deinen Fans, auch über die sozialen Medien, ne? Lässt auch aussuchen, welche Songs du releasen möchtest. Ich habe gestern, glaube ich, irgendwo gesehen, dass du vorgestellt hast, deine zwei Songs, über die du jetzt als nächstes nachdenkst. Wie gehst du da mit deinen Fans um? Wie nutzt du die Medien dazu?
Also ich antworte vielen Leuten, die mir schreiben. Also ich kann natürlich nicht jedem antworten, aber den meisten versuche ich schon zu antworten. Also so ein Hey, wie geht's oder so kann ich jetzt nicht antworten. Das ist so, aber so, ich kriege teilweise echt richtig schöne Nachrichten zugeschrieben, auch Leute, die mir schreiben, ey, du hast mir wirklich geholfen, oder manche Leute wollen auch irgendwie so Tipps von mir und so, und wenn ich die Zeit dafür habe und so, versuche ich mich auch wirklich um meine Community zu kümmern, und die sind auch sehr, sehr dankbar dafür, und die danken mir das auch wirklich, und das finde ich halt einfach schön. Und irgendwie, ich fühle mich halt immer so irgendwie schlecht, wenn Leute mir so viel geben und ich kann irgendwie nichts zurückgeben, weißt du, obwohl ich eigentlich meiner Musik ja schon was gebe, habe ich immer so das Gefühl, es ist noch zu wenig. Und deswegen versuche ich halt irgendwie so meine Community auch gut zu pflegen, denen irgendwas zurückzugeben, irgendwie auch da zu sein für die, weil ich ja nicht so in dem Sinne nicht nur die Person sein will, die einfach irgendwo reinsingt und abkassiert und fertig, sondern ich weiß, da stecken wirklich Menschen hinter. Und du berührst ja diese Menschen irgendwo auch. Und meine Texte sind ja jetzt nicht nur, ey, ja, guck mal, ich bin die Krasse hier, da, weißt du, sondern es ist halt, es sind halt schon tiefere Themen, deswegen nehme ich das auch irgendwie, glaube ich, dadurch auch ein bisschen ernster, weil es ist ja mein Schmerz, den ich verarbeite. Und wenn Leute meinen Schmerz fühlen, denke ich so, dann sind die doch vielleicht sogar ein Stückchen so wie ich, weißt du? Oder so wie ich früher war. Also wo ich weiß ja noch, wie das war, wo ich sehr unsicher war und wo ich meine Vorbilder hatte, und die waren nicht so erreichbar für mich, weißt du? Und deswegen versuche ich das so ein bisschen anders zu machen, soweit ich das halt kann.
Ja, ich glaube, dafür ist es auch einfach eine neue Zeit, ne, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, so virtuell mit seinen Fans in Kontakt zu sein. Gab es früher nicht unbedingt. Und das ist halt schön, das zu sehen, wie du das nutzen kannst. Ich werde nicht die Erste sein und auch nicht die Letzte, aber du musst mir erklären, wie es kam zu Rote Mütze Raffi.
Ja, also ich habe das ja irgendwann mal revealed so im Fernsehen und ja. Also Rote Mütze Raffi kam eigentlich eher da, also ich hatte so eine schwarze Mütze von H&M und ich fand die so klasse, ne? Und dann habe ich verloren und ich so, fuck, Alter, ich brauche diese Mütze wieder, weil ich fand die einfach Bombe. Ich dachte so, die steht mir richtig gut und so, ich brauche die nochmal. Dann habe ich mir die online nochmal bestellt und habe dann halt irgendwie die rote Mütze gesehen und habe sie halt einfach mitbestellt, obwohl ich damals übel schüchtern war und die nie angezogen habe. Also ich hatte dann immer diese schwarze an. Einmal habe ich ausprobiert, diese rote anzuziehen, aber irgendwie, mich hat jeder angeguckt und so, weißt du, ich fand das irgendwie kacke. Und dann kam ich aber irgendwann so zu so einem Punkt, wo ich mir so dachte, warum interessiert dich das überhaupt, was andere Leute von dir denken? Und hab die dann irgendwann einfach angezogen, weil ich sie fresh fand. Und irgendwann war das halt so irgendwie mein Markenzeichen geworden. Ich hatte die dann immer an. Und dann wurde ich immer angeschrieben, ey, du bist doch die immer die rote Mütze anhat. Oder meine Nichte ist an mir vorbeigefahren. Ich war irgendwie in einer anderen Stadt. Und sie ist an mir vorbeigefahren mit meinem Vater. Und dann sagt sie mir das nächste Mal, wo wir uns sehen, ich hab dich gestern da und da gesehen. Und ich hab dich nur erkannt wegen deiner roten Mütze. Also es war wirklich so irgendwie so, ich bin das Mädchen mit der roten Mütze. Es war so einfach das Standardding. Aber dieser Name Rotschmidt Serafi, so simpel wie er ist, so simpel kam der eigentlich nicht. Ich bin einfach, also oder eigentlich schon, also da war so ein Mädchen, sie hatte so eine rote Mütze auch an auf einmal. Ne? Ich habe sie immer auf dem Schulweg gesehen, ich dachte mir so, was ist mit dir, Alter?
Hey, warte mal.
Ja, ich dachte so, was soll das? Ich bin, ich war die Einzige immer, die eine anhat, auf einmal hatte die auch eine an, ne?
Ja, und, kann nur eine geben.
Ja, genau so. Das habe ich auch gedacht. Das habe ich immer so aggro gemacht, ne? Und dann irgendwie, wir hatten so eine Freistunde und dann saß ich an der Bushaltestelle mit einer Freundin und auf einmal läuft dieses Mädchen wieder da so lang, ne? Und ich schaue sie so an und sag zu meiner Freundin so, ey, guck mal. Und dann guckt sie auch so und die so, oh mein Gott, die hat eine rote Mütze an und so. Ich sag so, ja, Alter, was soll das?
Albtraum.
Und so. Ja, ich so, die regt mich immer so auf, wenn ich die sehe, bla bla bla. Ich bin rote Mütze Raffi, wir beide gucken uns so an. Oh, rote Mütze Raffi, ja Mann, das ist es. Und dann, ja, habe ich mir direkt meinen Namen auf Instagram geändert und seitdem war ich dann rote Mütze Raffi.
Seitdem bist du rote Mütze Raffi, da komme ich mir ja direkt blöd vor, dass ich mir heute auch eine rote Mütze angezogen habe. Eigentlich.
Nein, nein, nein.
Ja, aber das muss, who wore it best, auf jeden Fall du. Last but not least möchte ich dich einfach gerne noch fragen, was wir in Zukunft von dir erwarten können. Was kommt als nächstes? Gibt es eine neue Single? Gibt es ein Album? Worauf können wir uns freuen?
Also bald kommt auf jeden Fall eine neue Single und ja, sogar sehr bald. Und ja, ansonsten arbeite ich gerade an meinem Album und ich habe aber keine Ahnung, wann das rauskommt. Ich denke mal Anfang nächsten Jahres, ich denke jetzt so, gegen Ende des Jahres werden wir auf jeden Fall nochmal richtig Gas geben, so um das alles fertig zu machen. Gerade bin ich ja momentan noch so ein bisschen auf Tour und habe noch ein paar Auftritte, die ich spiele. Ja, bis Oktober, glaube ich, habe ich jetzt noch Auftritte und so. Und dann ist Albummodus auf richtigen Hochtouren. Aber es werden auf jeden Fall jetzt bald wieder neue Singles kommen, weil ich habe ja jetzt länger nichts mehr gedroppt und so, weil ich jetzt mich erstmal auf die Tour konzentrieren wollte und wir auch die perfekte neue Single machen wollten, weißt du? Also wir haben echt... wir haben so schon vorher ein paar Singles gemacht und so, aber es war noch nicht so das dabei, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt rausbringen und wir sind generell so ein bisschen, okay, wie machen wir das jetzt? Wie fügen wir meine Community damit rein? Okay, was kommt an? Und ja, einfach viele Gedanken drum gemacht und so, aber jetzt kommt bald wieder mehr Input von mir.
Ja, auf jeden Fall krasse Zeiten, ne? Jetzt geht es langsam hoffentlich wieder der Normalität zu. Du kannst hoffentlich auch richtig auftreten und auch mal persönlich den ein oder anderen Fan kennenlernen und mal zu sehen, was als nächstes so passiert. Da kommen bestimmt hoffentlich auch ein paar gute Sachen bei raus. Es war auf jeden Fall super toll, mit dir zu sprechen und hoffentlich können wir uns auch alle persönlich irgendwann mal treffen und dann bin ich auch als in der ersten Reihe bei deinem Gig dabei oder mach mal ein paar Fotos im Times Square beim nächsten Mal,
ja,
wenn
Mann.
Ich dich dort sehe.
Perfekt.
Okay. Alles klar, danke
sehr
dir.
Gefreut. Gerne, gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.